Beginnen wir jetzt. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur letzten Anhörung der Kinderkommission des Deutschen Bundestages in dieser Wahlperiode. Sie wird auch im Parlamentsfernsehen übertragen und außerdem wird ein Wortprotokoll erstellt und veröffentlicht. Die Kinderkommission ist ein Unterausschuss im Deutschen Bundestag. Wir haben den Auftrag, uns mit den Belangen von Kindern und Jugendlichen zu befassen. Dazu führen wir Anhörungen jeweils zu einem bestimmten Themenkomplex mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten durch. Uns geht es dabei um grundsätzliche Themen und Fragen, die langfristig Bedeutung für die Wahrnehmung der Belange der Kinder haben. Wir beschäftigen uns als Kinderkommission in diesen Monaten mit dem Thema Kinder und Umwelt. Es ging um Folgen des Klimawandels, das Wissen von Kindern und die Beteiligung von Kindern zu diesem Thema. Es ging um Kindergesundheit und um die Bedeutung einer gesunden und intakten Umwelt für das Leben von Kindern sowie um Kinder als Verbraucherinnen und Verbraucher. In dieser letzten Anhörung der Wahlperiode wollen wir den Blick in die Zukunft richten und fragen, was Kinder im Jahr 2050 angesichts des Klimawandels und weiterer Veränderungen der natürlichen Lebensgrundlagen erwartet. Und ich freue mich sehr, heute als sachverständige Gäste per Video zugeschaltet zu haben, Thoralf Staudt, Journalist, unter anderem Redakteur bei klimafakten.de und Autor. Er hat zusammen mit Nick Reimer das Buch Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird, verfasst, das im Mai erschienen ist. Und wir haben noch nicht ganz zugeschaltet, aber wir erwarten. Ah, okay, dann wunderbar. Und wir haben dabei Dr. Eckhard von Hirschhausen, der uns zugeschaltet ist, Mediziner, Fernsehmoderator, Journalist und Autor. Sein jüngstes Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, ist auch im vergangenen Monat erschienen. Beide Bücher stehen seit Erscheinen auf den bekannten Bestsellerlisten. Herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit für uns haben. Aufgrund der Plenarsitzung müssen wir unsere Sitzung spätestens um 16.30 Uhr beenden. Sie würden also zunächst ca. 15 Minuten Zeit für ein Statement haben. Dann kommen wir miteinander ins Gespräch. Hier im Saal anwesend sind Norbert Müller von der Linken, Herr Huber von AfD, Susanne Rüttrich von der SPD, ich, Charlotte Schneidemann-Hartnagel von Bündnis 90 Die Grünen, Frau Wissmann von der CDU, Herr Seestern-Bauli von der FDP ist uns zugeschaltet. Und wir können jetzt beginnen mit dem Vortrag von Herrn Dr. von Hirschhausen. Herr von Hirschhausen, Ihr Mikro ist nicht an.
Ja. Guten Tag in die Runde. Thoralf ist heute Geburtstagskind. Etwas, was man immer wieder uns zurückerinnert an die Kindheit. Und ich hatte das so verstanden, und ich halte es auch für den Verlauf am günstigsten, wenn Thoralf mit der Grundlage beginnt und ich dann mit dem Thema seelische Gesundheit aufsattel.
Haben wir das so. Dann, Herr Staudt, haben Sie das Wort.
Vielen Dank, Eckert. Genau, ich gebe gern die Vorband sozusagen. Herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Ausschussmitglieder, vielen Dank für die Einladung in die Kinderkommission. Ich kann mir kaum ein Thema vorstellen, was längerfristige Auswirkungen auf das Wohlergehen von Kindern hat als den Klimawandel. Deshalb herzlichen Dank, dass ich sprechen darf. Ich würde es versuchen, kürzer zu halten als geplant, um die 15 Minuten nicht zu überschreiten. Sehr gerne fragen Sie nach bei Punkten, die Sie genauer wissen wollen, oder lesen Sie nach im Buch. Da ist alles auf 380 Seiten sehr viel ausführlicher. Die wichtigste Frage vielleicht vorab: Warum kann man überhaupt verlässlich über das Jahr 2050 reden? Karl Valentin hat ja mal gesagt, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Das trifft auf das Klima und auf die Sachen, die ich jetzt vortrage, nicht zu oder kaum zu. Wir reden hier über Physik. Wir reden nicht über Politikwissenschaften, wir reden nicht über Soziologie, wir reden nicht über Dinge, die so kommen könnten oder nicht, die davon abhängig sind, wie die Menschheit sich verhält, sondern wir reden zu einem Großteil über Klimaverhältnisse, die bereits feststehen, weil zum einen die Klimagase in der Atmosphäre langlebig sind, zum Teil hunderte, tausend Jahre sind die in der Atmosphäre, zum anderen ist das Klimasystem sehr träge. Es dauert lange, bis es auf Veränderungen reagiert. weshalb ein Großteil der Treibhausgase, der Dinge, die im Jahr 2050 unser Klima auch in Deutschland bestimmen werden, haben wir bereits ausgelöst. Die Treibhausgase sind bereits in der Atmosphäre. Man kann, um eine Analogie zu benutzen, man kann es so sicher vorhersagen, was 2050 im Groben die Verhältnisse sind, wie wenn man sagen kann, man stellt einen Topf mit Wasser auf eine Herdplatte und dreht die Herdplatte an. Wenn man den Luftdruck weiß und die Rahmenbedingungen weiß, und auch das tut man beim Klima, dann weiß man ziemlich genau, dass in absehbarer Zeit das Wasser sieden wird, es werden Blasen aufsteigen. Man weiß nicht genau, in welcher Sekunde die erste Blase aufsteigt, und man weiß auch nicht, wo vom Topfboden sich die erste Blase bildet. Das sind Unsicherheiten, die gibt es in der Klimaforschung auch. Aber man weiß mit sehr großer Sicherheit, das Wasser in diesem Topf wird sieden, und so sicher weiß man, dass das Klima 2050 ein anderes sein wird als heute. Die Klimamodelle sind mittlerweile ziemlich verlässlich. Das weiß man, weil man die Vorhersagen von Klimamodellen aus vorherigen Jahren mit dem eingetretenen Klima vergleichen kann. Da gibt es eine große Übereinstimmung. Und vielleicht nur ein letztes Beispiel, das Ölunternehmen Exxon hat eine eigene Forschungsabteilung. Diese Forschungsabteilung hat bereits 1982 in einem Memo geschrieben, dass in etwa 40 Jahren wir etwas mehr als 0,8 Grad Celsius Erderwärmung haben werden und 415 ppm, also Teilchen pro Million CO2 in der Atmosphäre, nach deren Szenarien. Das ist fast genau so eingetreten. Also es gibt keinen vernünftigen Grund, an dem zu zweifeln, was die Klimamodelle uns für 2050 vorhersagen. Und sie sagen nichts Gutes vorher. Wir werden in Deutschland ungefähr 2 Grad Temperaturanstieg haben im Durchschnitt. Wir werden insgesamt mehr Hitze dadurch haben. Die 2 Grad Celsius sind ein Durchschnittswert. Auf diesen Durchschnittswert kommen die Hitzespitzen natürlich noch drauf. Eine Hitzewelle, wie wir sie in den letzten Tagen, in der letzten Woche erlebt haben. Das ist heute noch eine ungewöhnliche Hitzewelle. Sie wird Mitte des Jahrhunderts normal sein, Temperaturen wie diese. Etwas schwieriger ist es, über die Niederschläge zu sprechen. Die Gesamtniederschlagsmenge in Deutschland wird voraussichtlich leicht zunehmen. Es wird aber eine deutliche Verschiebung der Niederschläge geben. Die Winter werden nach allem, was man weiß, feuchter werden. Dafür werden die Sommer trockener. Vor allem wird es mehr Starkregen geben. Das bedeutet, dass zwischen diesen Starkregen wird es Dürrephasen geben. Wir werden also einen sehr viel krasseren Wechsel zwischen Trockenheit und Feuchtigkeit haben. Und das hat weitreichende Folgen für die Wälder, für die Landwirtschaft, für die Städte. Dazu komme ich gleich noch. Es ist sehr, sehr sicher, dass die Meeresspiegel steigen werden. Die Meeresspiegel an der Küste in Cuxhaven, an der Nordseeküste, sind bereits um über 40 Zentimeter seit 1840 gestiegen. Sie werden weiter steigen. Wir werden Mitte des Jahrhunderts mindestens einen halben Meter Meeresspiegelanstieg gegenüber vorindustriellem Niveau haben. Wir werden, das ist weniger sicher, vermutlich aber auch stärkere Stürme haben. Es gibt Vorhersagen, dazu zeige ich, wenn Zeit ist, nachher vielleicht noch eine Karte, dass vor allem Winterstürme stärker werden, mehr Schäden anrichten. Die Klimamodelle sagen mehr Blitze, mehr Hagel mit größeren Hagelkörnern voraus, mehr Schäden. Man kann zusammenfassend sagen, 2 Grad in Deutschland wird ein sehr viel heißeres Land sein, ein in weiten Teilen trockeneres Land sein und ein unsicheres Land. Wir werden mehr Extremwetter und mehr Extremwetterschäden bekommen. Was wir in dem Buch gemacht haben und was bisher relativ selten gemacht wurde, ist zu fragen, was bedeuten diese Dinge denn für die Praxis? Was heißt es denn, wenn wir weniger Regen und mehr Hitze bekommen? Ich werde ein paar Einblicke geben, einige Sektoren betrachten. Wir sind also mit diesen Forschungsergebnissen, die gut gesichert sind, zu Expertinnen und Experten gegangen, zum Beispiel Chefin des, der Vizechefin des Landesforstes Brandenburg, und haben ihr die sehr deutlichen Projektionen für die Niederschlagsmenge vorgelegt und sie gefragt, was bedeutet das denn für ihren Forst, für ihre Wälder? Da musste sie nicht lange nachdenken, sondern sagte ganz klar und deutlich, als es in vielen Forschungsarbeiten geschrieben ist, wenn das so kommt, und daran kann man nicht zweifeln, dann haben wir keine Fichte mehr. Das ist zusammengefasst das, was wir in den Waldzustandsbericht jetzt ja auch schon beginnen zu sehen. Die Wuchsbedingungen für die heimischen Bäume, für die Hauptbaumarten Kiefer, Fichte, Eiche und Buche werden deutlich schlechter, deutlich schwieriger. Wir werden in weiten Teilen des, sehen Sie mich noch? Ich sehe gerade einen geteilten Bildschirm.
Entschuldigung, ich wollte das unauffällig testen, ob das geht. Ich nehme das sofort zurück.
Wenn ich das sehe, irritiert es mich nicht.
Pardon. Red weiter, so weit.
Es wird in vielen Regionen der Erde, in vielen Regionen Deutschlands wird es zu heiß und zu trocken für Fichte, Kiefer, Buche und Eiche. Schädlinge wie der Borkenkäfer werden viel bessere Bedingungen haben. Wir haben schon heute, der Waldzustandsbericht für Frankfurt am Main, zum Stadtwald von Frankfurt am Main, der sagt bereits, 98,9% der Bäume dort sind krank oder zumindest geschädigt. Das heißt, wir werden 2050, die Kinder von heute, wenn sie 2050 erwachsen sind, werden ein anderes Landschaftsbild haben. Wir werden ganze Gegenden ohne alte Bäume haben, weil die Bäume, die über 100 Jahre hier gewachsen sind, finden schon in 30 Jahren eine Bedingung vor, wo sie nicht mehr wachsen können, wo sie zu wenig Wasser haben. Ich habe eine Abbildung vorbereitet, weiß nicht, ob die Technik, ich habe sie vorher geschickt, die Abbildung 1 zeigt Ihnen, wenn Sie die sehen können, zeigt eine Projektion aus dem Klimawirkungs- und Risikobericht, der vergangene Woche vom Umweltbundesamt veröffentlicht wurde. Dieses Papier, mehr als 1000 Seiten dick, wird alle 6-7 Jahre veröffentlicht. Sie sehen hier eine Projektion dazu, wie sich der Buchdrucker oder umgangssprachlich der Borkenkäfer vermehren kann. Links die große Deutschlandkarte sind die bisherigen Verhältnisse. Sie sehen dort in verschiedenen Farben eingezeichnet, wie viele Generationen des Borkenkäfers in einem warmen Sommer heranwachsen können und Bäume zerfressen können. Und Sie sehen hier, weite Teile des Landes haben so 2, höchstens 3. Am Oberrheingraben haben wir auch mal 4 Generationen oder in heißen Sommern, Ausnahmesommern 5. Wo Borkenkäfer heranwachsen können. In der oberen Reihe sehen Sie links die beiden, was für 2050 zu erwarten ist, in einem pessimistischen, einem optimistischen Szenario. Rechts oben die beiden Landkarten zeigen die Erwartungen für Ende des Jahrhunderts, wiederum bei optimistischem oder pessimistischem Verlauf. Und Sie sehen, dass die Zahl der Generation von Borkenkäfern, die sich in einem Sommer vermehren können, drastisch zunehmen werden. Von heute 3 bis 4 flächendeckend. Bis Ende des Jahrhunderts können es 6, 7 oder manchmal 8 sein. Wir wissen seit Corona, dass eine Generation mehr, einem Vermehrungszyklus mehr, heißt mal eben doppelt so viel. Das heißt, es steigt dann exponentiell. Ein Weibchen des Borkenkäfers kann dann nicht 100.000, sondern mehrere Millionen nachkommen. Bekommen, das ist für die Wälder, für die Kiefern, für die Fichte ist das verheerend. Wir sehen in Teilen des Harzes im sächsischen, in der sächsischen Schweiz, rings um Dresden, aber auch im Sauerland sehen wir schon heute kahlgefressene Hänge. Das wird 2050 in weiten Teilen des Landes zu erwarten sein. Zur Gesundheit ist der wohl einschneidendste Veränderung ist die Hitze. Eckhard von Hirschhausen wird dazu gleich noch was sagen. Hitze ist ganz besonders schlimm für Kinder, für Alte, für Kranke. Auf dieser zweiten Grafik, die zweite Grafik gerne nochmal zurück, sehen Sie, habe ich immer mitgebracht, die Verbreitungsbedingungen der Tigermücke. Links sehen Sie die Tigermücke, wie sie heute in Deutschland überleben kann. Sie ist vor einigen Jahren eingewandert, eine tropische Mückenart, die Denguefieber verbreiten kann. Wir haben heute bereits Vorkommen der Tigermücke in Südwesten, in Baden-Württemberg, in einigen Städten, auch in Bayern, bis nach Jena. In Jena gibt es bereits ein Vorkommen, was überwintert. Die Winter sind so mild geworden, dass die überwintern können. Und die Sommer sind so warm, dass nicht nur die Mücken sich vermehren, sondern auch die Viren des Denguefieber in der Mücke. Wir sehen in der rechten, auf der rechten Landkarte das, was die Verhältnisse in Deutschland sein werden und hier nicht 2050, sondern 2030. Wir haben also schon in absehbarer Zeit, im Kleingedruckten steht für den Zeitraum 2021 bis 2040, also schon in ganz naher Zukunft, werden wir weite Teile Baden-Württembergs, Hessens, aber auch Nordrhein-Westfalens haben, wo die Bedingungen für das Überleben, für das Vermehren der Tigermücke so sind, dass sie zu einer Gefahr für die Gesundheit wird. So ähnlich in der nächsten Folie, die Landkarte 3, zeigt die Anzahl heißer Tage im Sommer. Wir freuen uns, wenn wir es warm haben. In Nordeuropa ist Wärme immer noch mit positiven Gefühlen verbunden. Im Frühling freut man sich, wenn man in der Sonne draußen sitzen kann. Ja, das ist schön. Weniger schön sind die Hitzewellen, wie wir in der letzten Woche gesehen haben, die für den Juni nun ja schon ungewöhnlich ist. Wir sehen in der linken großen Landkarte die historische Häufigkeit von heißen Tagen im Sommer, heiße Tage, Tage über 30 Grad. Ich selbst kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war in den 80er Jahren, da war es was Besonderes, wenn es 30 Grad hatte. Heute sind 30 Grad ja fast schon normal. Wir werden Temperaturen von über 40 Grad in Deutschland punktuell bekommen. Hier ist wieder die obere Reihe, die Zukunftsprojektion. Die linken beiden Landkarten zeigen, was Mitte des Jahrhunderts, die rechten beiden ist, was Ende des Jahrhunderts zu erwarten ist. Das sind Anzahl heiße Tage in den drei Sommermonaten. Und wir sehen in der Spitze wieder im Oberrheingraben und in Ostdeutschland, die heißesten Gegenden werden die Rheingegend und Ostdeutschland, sehen wir bis zu 48 heiße Tage im Sommer, das in einem Monat, der sowieso nur 90 Tage hat. Das heißt, die Hälfte der Sommertage werden in Deutschland über 30 Grad werden. Das hat vor allem was für die Städte zu bedeuten. In den Städten ist die Hitzebelastung noch viel stärker. Wir werden in Deutschland 2050 öffentliche Kühlräume brauchen, so wie wir heute im Winter Wärmestuben für Obdachlose brauchen, um sie zu schützen. Werden wir im Sommer 2050 Kühlräume haben, wie sie in Chicago und in anderen heißen Großstädten bereits heute Standard sind. Kinderspielplätze werden, es fängt bereits an, standardmäßig mit einem Sonnensegel überdacht werden, wie wir es aus den südlichen Ländern kennen, weil die Hitzebelastung so groß wird, dass es gesundheitsgefährdend ist. Wir werden mit der Bausubstanz große Probleme bekommen. Die Gebäude in Deutschland sind für diese Zahl von heißen Tagen nicht ausgestattet, nicht ausgelegt. Sie werden überheizen. Wir sehen schon heute Pflegedienste in den Hitzesommern berichten, dass sie in Wohnungen von Pflegebedürftigen kommen, dehydrierte alte Leute. In Kindergärten gibt es Wärmeprobleme. Mir sagte bei den Recherchen ein Kollege vom Deutschen Wetterdienst, vom DWD, er hat gerade eine Eigentumswohnung für seine Tochter gekauft, für die Zukunftssicherung. Er hat bewusst kein Dachgeschoss mehr gekauft, weil er genau weiß, in 30 Jahren, wenn der Kredit abgezahlt ist und das Kind groß ist, dann wird nur eine Dachgeschosswohnung keine attraktive Wohnung mehr sein. Sie wird dann regelmäßig so heiß sein, dass man es dort nicht mehr aushält. Das sind ganz konkrete Folgen, die wir in den Städten bei der Bausubstanz erwarten müssen. Eine zweite deutliche Folge sind die bereits erwähnten zunehmenden Starkregen. Die heißen in Städten regelmäßige Überschwemmungen. Überflutete U-Bahn-Schächte, überflutete Keller. Es ist keine gute Idee, wie es häufig noch in Krankenhäusern zum Beispiel ist, die Notstromaggregate in die Tiefgarage zu stellen. Bei einem Starkregen sind die als allererste abgesoffen. Das erfordert große Investitionen, Anpassungen an diese veränderten Verhältnisse. Beim Starkregen sind vielleicht bei Gebäuden möglich. Bei der Kanalisation, die regelmäßig überlastet sein wird, sagte uns die Chefin der Abwasserversorgung der Berliner Wasserbetriebe, nein. Man kann diese Abwasserkanalisation nicht auf die Starkregen der Zukunft auslegen. Das ist erstens viel zu teuer. Zweitens würde man dann über Jahre die Innenstädte lahmlegen, wenn man alle Rohre auswechselt. Und drittens das ganz praktische Problem, die Abwasserrohre brauchen einen Mindestdurchfluss. Der ist dann in den vielen Tagen, wo es keinen Starkregen gibt, nicht gewährleistet und es stinkt aus diesen Abwasserrohren. Das heißt, wir werden im Jahr 2050 heißere Städte, öfter überschwemmte Städte haben. Wir werden im Ganzen mehr Unsicherheit, mehr Ungewissheit bekommen. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, unsere Kinder werden sich daran gewöhnen müssen, dass wir in Deutschland viel häufiger Wetterextreme haben. In dem gemäßigten Klima, was wir historisch in Deutschland haben, war es selten so, dass starke Stürme, Orkane, Tornados das Leben durcheinander wirbelten. Hagelschauer hatten Seltenheitswert. Das wird sich in Zukunft ändern, wird viel häufiger werden. Und das fällt zusammen mit Rettungsdiensten, mit Feuerwehren, die schon heute Probleme haben, Nachwuchs zu finden. Ich erwähne nur noch kurz drei Aspekte. Die Landwirtschaft im Jahr 2050 wird anders aussehen. Die Felder, die unsere Kinder sehen, und die Lebensmittel, die sie essen können, weil sie hier erzeugt werden, werden vermutlich andere sein. Winterweizen braucht feuchte Herbste. Die wird es künftig viel seltener geben. Es wird andere Ackerkulturen geben müssen. Wir haben mit Forscherinnen und Forschern gesprochen, die sagen, sie testen Hirse, sie testen Soja, sie testen Kichererbsen. Das sind Ackerkulturen, die künftig auf deutschen Feldern gedeihen werden. In Hamburg im Alten Land werden Aprikosen angebaut werden. Es ist nicht so, dass auf den Feldern nichts mehr wächst, aber die gewohnten Lebensmittel werden in Deutschland schwerer zu erzeugen sein. Und ein oft übersehener Aspekt, Hitzestress für Nutztiere wird in Zukunft ein viel größeres Problem. Kühe, Milch, Rinder geben die optimale Leistung zwischen 15 und 20 Grad. Das ist künftig im Sommer eine eher Ausnahmetemperatur. Über 25 Grad haben Kühe Hitzestress, haben Geflügel Hitzestress. Die eben erwähnte Analyse des Umweltbundesamtes hat durchgerechnet, was sind Schwerpunktregionen, wo es besonders heiß werden wird. Das ist die Region im Nordosten an der Nordseeküste, wo es einen Schwerpunkt der Milcherzeugung und der Geflügelwirtschaft gibt. Es sind die Alpen, wo es viele Kühe gibt. Dort wird es erheblich schwerer sein, im Freiland künftig Milch zu erzeugen. Die Wirtschaft wird unter dem Klimawandel leiden. Sie wird unter unterbrochenen Lieferketten leiden. Die Arbeitsplätze der Zukunft, die Arbeitsplätze für unsere Kinder werden unsicherer werden, weil in der exportabhängigen deutschen Wirtschaft unsicherer ist, ob Länder im Ausland unsere Güter noch kaufen werden. Wenn andere Regionen stärker vom Klimawandel getroffen werden von Deutschland, wird das häufig als gute, beruhigende Information gewertet. Wenn diese Regionen aber regelmäßig verwüstet werden, werden sie schlicht weniger Geld haben, um deutsche Produkte zu kaufen. Und es ist nicht sicher, dass die deutsche exportabhängige Wirtschaft im Jahr 2050 noch so florieren wird wie heute. Extremwetter in anderen Teilen der Welt werden den Nachschub an Rohstoffen unterbrechen. Die Lieferketten werden häufiger unterbrochen sein. Schwierigkeiten bei der Logistik waren im Jahr 2018, 19 auf dem Rhein bei Niedrigwasser schon deutlich zu spüren. Ein letztes Beispiel dafür, wie das Jahr 2050 für die Menschen, die dann erwachsen sind und dann selbst Kinder haben, aussieht. Mir sagte ein Risikoberater der Wirtschaft, das größte Risiko der deutschen Wirtschaft durch den Klimawandel ist wiederum die Hitze. Die üblichen Werkhallen von Unternehmen in den Gewerbegebieten an den Stadträndern, Sie kennen die alle in Ihrem Wahlkreis, stehen die auch alle. Das sind eigentlich nur Blechdosen, die von den Maschinen im Inneren im Winter geheizt werden. Im Sommer, wenn es die drei Tage warm ist, werden die Tore aufgemacht und es wird durchgelüftet. Das wird im Jahr 2050 nicht mehr funktionieren. Man wird diese Hallen klimatisieren müssen mit Kosten, die sich viele Unternehmen nicht leisten können. Was heißt das im Fazit? Anpassung an die beschriebenen Verhältnisse ist sicherlich in Teilen möglich. Sie ist allerdings schwierig. Sie ist teuer. Unsere Kinder werden natürlich mit diesen Klimaverhältnissen irgendwie leben. Sie werden aber nicht mehr so gut leben, wie Kinder es heute können und wie es Kinder zum Teil in der Vergangenheit tun. Und sie werden viel Geld investieren müssen, um diese Klimaveränderungen erträglich zu machen. Deswegen kann man ganz einfach sagen, Klimaschutz bedeutet, Stabilität zu schützen. wenn man in Deutschland eine Landschaft haben will, die Städte weiterhin so haben will, wie sie bisher waren, wenn die Landwirtschaft weiterarbeiten soll, die Wirtschaft florieren soll, wenn sozusagen die Heimat stabil bleiben soll, dann muss man Klimaschutz machen. Dann müssen wir den Klimawandel begrenzen. Das eben beschriebene, das Niveau des Jahres 2050, die 2 Grad Erwärmung, die stehen leider so gut wie fest. Was wir aber noch tun können, ist die Erwärmung auf diesem Niveau zu stabilisieren. Man kann sagen, Klimaschutz ist Heimatschutz. Es wird leichter sein, das Leben sicher zu führen und zu bewahren, wenn man jetzt schnell die Emissionen herunterbekommt, um das Klima zu stabilisieren. Soweit in größtmöglicher Kürze mein Überblick. Ich freue mich dann nach dem Vortrag des Kollegen Hirschhausen sehr gerne auf Ihre Fragen. Danke soweit.
Herzlichen Dank, Herr Staudt. Und ich gebe dann in Anbetracht der Zeit gleich weiter an Herrn von Hirschhausen.
Ja, wenn ich analog vor Ihnen stünde, wie es Ihnen gerade geht. Weil das, was Thoralf Stolter gerade referiert hat, wirklich in sehr, sehr pointierter und kurzer Form, ist ein Desaster, was vor uns steht. Und ich glaube, dass ich als Arzt, als Wissenschaftsjournalist und als Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen versuche, eine Kommunikation zu diesen Themen herzustellen, die auch die persönliche Betroffenheit mit integriert. Warum geht mir dieses Thema nahe? Weil ich als Arzt in der Kinderheilkunde in Berlin in der FU, heute Charité, gearbeitet habe. Ich war in der Kinderneurologie. Und Thoralf hat gesagt, wir können uns in gewissem Maße anpassen. Aber jeder, der schon mal im Krankenhaus war, den bitte ich, sich zu erinnern, wie früher ein Fieberthermometer aussah. Alle analogen Fieberthermometer endeten bei 41 Grad weltweit. Warum? Weil 42 Grad der Mensch nicht aushält. Ganz einfach. Die Körperkerntemperatur des Menschen hat ein biologisches Limit. Und das ist einer der großen Denkfehler, den wir immer wieder machen, weil wir denken, wir werden uns irgendwie rauskaufen, wir werden uns da irgendwie anpassen können, wir werden auf gut durch die Naturgesetze bescheißen. Ich bin mit Harald Lesch befreundet, der sagte immer, Naturgesetze sind nicht verhandelbar. Thoralf, danke dafür, dass du gesagt hast, das ist Physik. Das ist keine Politikwissenschaft. Und deswegen appelliere ich wirklich, bevor ich jetzt zu den Details komme, dass wir verstehen, dass dieses Thema größer ist als eine Generationenfrage. Es ist größer als eine Parteienfrage. Es ist eine Überlebensfrage für die Menschheit. Und ich nehme auch mich selber gar nicht aus, dass ich die Dramatik dieser Situation unterschätzt habe. Ich möchte deswegen Ihnen einmal ein Gedankenexperiment empfehlen, nämlich stellen Sie sich vor, ein Kind, ich habe hier einen Strampler von meiner ersten Stiftung Humorheft Heilen. Ich habe in der Frühchenstation auch gearbeitet. Ein Kind, was heute geboren wird, kommt einerseits in eine fantastische Welt, von der Generationen vor uns geträumt haben. Wir können Kinder retten auf der Intensivstation, die mit 600 Gramm geboren werden. Diese Kinder, gerade die Mädchen, hätten theoretisch die Lebenserwartung von 100 Jahren. Wir können sie impfen, wir können sie vor vielen Dingen schützen, an denen unsere Eltern und Großeltern noch gestorben sind. Gleichzeitig ist diese Generation aber so gefährdet wie noch keine Generation vor ihnen. Und ich glaube, dass das auch Teil unseres Dilemmas im Kopf ist, unserer kognitiven Schranken zu diesem Thema, dass wir eben ganz oft uns distanzieren zu dem Fakt, dass ein Kind, was 2050 lebt, heute schon geboren ist und dann gerade 29 Jahre alt ist. Das ist nicht unendlich weit weg. Wir haben es gerade gehört. Es sind Vorgänge, in den nächsten 10 Jahren wird entschieden darüber, ob die nächsten 10.000 Jahre für die Menschheit überhaupt lebensfähig werden oder nicht. Und diese Verantwortung ist schwer und deswegen beneide ich Sie auch nicht um die politische Verantwortung, die Sie haben. Aber die großen Hebel sind nicht im Individuellen zu finden, sondern sind tatsächlich politische. 29 Jahre nach vorne, 2050, das war ja die Frage für die Referenten, kann man sich vergewaltigen, wenn man 29 Jahre zurückgeht. Wenn man sich klar macht, da war gerade die Mauerfall, Wiedervereinigung. Wir haben das alle noch im Kopf, alle, die dabei waren, wissen noch, was sie da getan haben. Das kommt uns nicht lange vor, dieser Abstand. Und dann, zack, ist man plötzlich bei 2050. Ich sitze jetzt hier gerade in Wien. Ich bin auf meiner Live-Tour. Ich sitze in einer klimatisierten Wohnung. ein Dachgeschoss, was ohne Klimaanlage nicht mehr erträglich ist. Ich schlafe inzwischen mit der Familie im Keller in unserem Haus, weil es in den Nächten ohne sozusagen die natürliche Kühlung der Kellerräume nicht mehr erträglich ist. Sommer war mal etwas, auf das man sich freute. Und ich würde Sie auch fragen, wer von Ihnen selber mal Kind war und wovon Sie geträumt haben als Kinder. Ich habe in meinem Buch, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, ein Foto von mir als Vierjähriger an der Ostsee. Ich liebe das Wasser. Meine Großeltern sind geflohen aus dem Baltikum. Das ist Teil unserer Familiengeschichte. Heute kann ich nicht mehr sorglos in die Ostsee springen. Ich muss mich schützen vor Blaualgen, vor Cyanobakterien. Die Ostsee ist so heiß geworden, dass es weite Teile ohne Sauerstoff gibt, dass es weite Teile gibt, wo keine natürlichen Fischbestände mehr sind und. Und darüber möchte ich mit Ihnen sprechen. Über das, was wir uns selber antun und auch erst recht der nächsten Generation aufbürden an Verlusten von den Dingen, die wir eigentlich jedem Kind zubilligen, nämlich sich zu entfalten, sich zu entwickeln, dazuzulernen und mit Neugier und Freude und Entdeckerfreude in die Welt zu gehen und nicht im Keller sich vor Hitze zu schützen und nur noch in klimatisierten Räumen überhaupt lebensfähig zu sein. Das ist das, was uns bevorsteht. Als Fridays for Future mit der Kraft der Kinder, die die Wahrheit kundgeben, so ein Phänomen anrichteten wie des Kaisers neue Kleider, wo das Kind die Wahrheit sagt und sagt, der Kaiser ist nackt, wurden sie von Politikern angegriffen. Die sollen auch bitte in die Schule gehen, die sollen auch wissen erstmal, wovon sie reden und sollen das den Profis überlassen. Und das war die Geburtsstunde von Sciences for Future, die ich mitgegründet habe. Ich war in der Bundespressekonferenz dabei, als die Unterschriften von 28.000 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen übergeben wurden. Und das war ein historischer Moment. Denn plötzlich standen tatsächlich Generationen von Politikern nackt da, so wie der Kaisers neue Kleider. Das Urteil vom Bundesverfassungsgericht war die nächste Klatsche in das Gesicht von allen politisch Verantwortlichen, weil dort der Begriff Freiheit plötzlich definiert wurde für die Freiheit der nächsten Generation, auch ein lebenswertes Leben zu haben und nicht gezwungen zu sein, ganz, ganz viele Dinge auszubaden, die meine Generation maßgeblich verursacht hat. Ich mag auch, dass du den Begriff Heimat genannt hast, Thoralf, weil ich liebte es, mit meinem Vater durch den Grunewald zu fahren, Wildschweine zu beobachten. Wenn ich heute mit Kindern durch den Wald gehe, sehe ich, dass 4 von 5 Bäumen zerstört sind. Und mir ist auch klar, dass diese Bäume nicht mehr nachwachsen können. Dass das, was die Natur eigentlich an Schutzfaktoren hat, um klimaschädliche Gase, maßgeblich CO2 zu binden, dass wir diese Kapazität der Nature-Based Solutions maßgeblich zerstören. Die Kinder haben jetzt über ein Jahr lang keine Beschulung gehabt. Corona fiel nicht vom Himmel. Corona ist der Preis, den wir dafür zahlen, dass wir Wildtiere jagen, handeln, essen, dass wir es nicht geschafft haben, nach den Zoonosen HIV, AIDS, SARS, MERS, Zika und anderen endlich zu reagieren als Weltgemeinschaft, zu sagen, wenn wir uns vor diesen Viren schützen wollen, dann müssen wir dringend den Wildtierhandel unterbrechen. Ist nicht geschehen. Immer wieder erleben wir, dass Prävention in der Politik keine Priorität hat. Wir erleben, dass Prävention kein Geschäftsmodell hat. Dass Prävention, obwohl sie so günstig und so billig und so sinnvoll wäre wie nichts anderes in der Welt, nicht in 4-Jahres-Rhythmen das Gehör findet. Es ist unsexy, eine Krankheit zu verhindern. Und als dann, um es konkret zu machen, ich ging in die Schule in Berlin, in Zehlendorf. Da gab es hitzefrei, wenn es morgens um 10, 25 Grad hatte. Und ich habe Sven Türke angerufen, mit dem ich befreundet bin. Sven, rechne mir doch mal aus, wie oft gab es in meiner Zeit hitzefrei. In einer Periode von 15 Jahren war diese Situation nur 4-mal gegeben. Wir haben manchmal mit dem Feuerzeug versucht, an dem Thermometer an der Schule nachzuhelfen. Es hat die Schulleitung war doch ein bisschen cleverer als wir Grundschüler. Hitzefrei war was Besonderes. Was Thoralf gerade gesagt hat, ist, dass hitzefrei wird das neue Normal. Ich habe ein menschliches Gehirn hier zur Veranschaulichung. Dieser Teil ist für Kinder existenziell. Dieser Teil ist das, wofür Kinder sagen, ab der Zeugung lernen, wachsen, dazulernen, Neugier entwickeln, wenn sie die Chance dafür haben. Das Hirn kann unter Hitze nichts lernen. Wir werden alle rammdösig und bei 41 Grad beginnen die Proteine, aus denen unser Hirn besteht, sich zu zersetzen. Das ist Physik. Wenn Sie ein Ei in ein heißes Wasserbad legen, wird es hart. Und wenn Sie es abkühlen, wird es nicht mehr weich. Wir haben in unseren Gedanken oft nicht drauf, dass Dinge irreversibel sind, dass sie nicht wieder umkehrbar sind. Und gerade in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, befinden wir uns immer noch in der Illusion, dass wir mit technischen Möglichkeiten uns irgendwie da rausmogeln können aus dem, was vor uns vorkommt. Wenn wir irgendwas aus Corona gelernt haben, ist es doch, wie verletzlich wir sind. Und dass wir erst recht die Verletzlicheren in dieser Gesellschaft schützen müssen. Das waren bei Corona die Alten und jetzt sind es die Kinder. Ich habe ein paar Folien vorbereitet, um Ihnen zu sagen, das ist nicht alles meine private Meinung, sondern ich habe mit meiner Stiftung das vorbereitet und hoffe, dass Sie im Schnelldurchlauf verstehen, wie viel Evidenz hinter dem ist, was ich sage. Gesunde Erde, gesunde Menschen ist das, was wir heute als One Health oder Planetary Health Konzept weltweit feiern. In Deutschland ist es erst im BMZ angekommen. Das BMG beginnt sich jetzt damit zu beschäftigen. Ich bin, um Interessenkonflikten hier vorzubeugen, ich bin Botschafter für Minister Müller für das Ziel globale Gesundheit, für das SDG Nummer 3. Ich bin für Svenja Schulze, für die Artenvielfalt. Und auf meinem Buch steht vorne drauf, 3 Krisen zum Preis von 2, weil Pandemie, Artenschutz und Klimakrise eng zusammenhängen. Was erwartet die Kinder von heute und morgen? Was war der Konsens von jeder Elterngeneration, die Kinder sollen es besser haben als wir? Dieser Konsens wurde 70 Jahre in Deutschland eingehalten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir sind die Generation, die diesen Konsens kippt. Das muss uns klar sein. Unsere Kinder werden es schlechter haben als unsere Generation. Sie müssen sich das nicht abschreiben. Sie kriegen natürlich die Literatur dazu. Ich habe mit meinem ehemaligen Oberarzt in der Kinderpsychiatrie und Neurologie, Jörg Fegert, Ordinarius in Ulm, ein Review dazu geschrieben. Und Isabel Auer von meiner Stiftung, selber Ärztin und Mutter, hat sehr, sehr viele Quellen zur Frage, was macht es mit der Seele von Kindern, was macht es mit dem Körper, recherchiert, stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Warum geht mich dieses Thema überhaupt an? Wieso erleben Sie einen Fernsehmoderator, der auch als Komiker erfolgreich war, plötzlich in so einer ernsten Lage? Diese Frau hat mein Leben verändert. Das ist Stein Gorda. Sie stellte mir eine Frage, nämlich, wenn wir so viel schlauer sein wollen als die Affen, warum zerstören wir unser Zuhause? Und das ist unser Zuhause, ist das einzige Zuhause, was wir haben. Es ist die Erde, der einzige Ort mit Wasser, mit Luft, mit erträglichen Außentemperaturen, der einzige Ort mit Kaffee, Sex und Schokolade. Nirgendwo auf dem ganzen bekannten Universum Orbit wird es besser, als wir es hier haben. Wenn wir das zerstören, sind wir selber die Gearschten. Und Alexander Gerst hat mir mit seiner Ansprache an die Kinder der nächsten Generation aus dem Herzen gesprochen, wenn er sagte, aus dem Weltall betrachtet, versteht man erst, dass die Atmosphäre, die scheinbar, wenn wir in den Himmel gucken, unendlich ist, eine hauchdünne Schicht ist, die entscheidet zwischen Leben und Tod. Die ist so dünn wie die Haut von einem Apfel. Und diese Schicht mit Dreck zuzuballern und CO2 wird nicht umsonst in Tonnen gemessen, weil es tonnenschwer ist, das ist das Dümmste, was wir machen können, weil dann setzt die Physik ein. Wir machen praktisch Layer um Layer, Zellophan, wir nehmen uns in den Schwitzkasten. Und wir sind nicht gut darin, akute Gefahren zu erkennen. Dieses Foto hat mir Harald Lesch zur Verfügung gestellt, zeigt, die Leute spielen lieber Golf weiter, obwohl der Wald brennt. Und auf eine Art und Weise sind wir alle so. Denn dass der Wald brennt, das wissen wir schon. Vor allem auch von Ditford 1978, Grenzen des Wachstums 1972. Keiner kann sagen, dass nicht die Evidenz schon lange da ist. Aber Fridays for Future hat einen Unterschied gemacht. Und was habe ich gelernt? Hör den jungen Menschen zu. Hör ihnen zu, die haben oft mehr Ahnung als ihre eigenen Lehrer. Die haben oft mehr Ahnung als Politiker und Politikerinnen, mit denen ich gesprochen habe. Ich bin auch an der globalen Perspektive interessiert. Was sind die großen Killer? Maßgeblich Luftverschmutzung. Luftverschmutzung schädigt Kinder bereits in ihrem Gehirn während der Schwangerschaft. Wir wissen heute viel mehr darüber, wie desaströs Feinstaub, diese Mischung von Toxinen durch die Plazenta auch schon die Babys in ihrer Entwicklung hindern. Hitzewellen machen natürlich älteren Menschen zu schaffen, aber eben auch Babys, die auch ihre Wärmeregulation noch nicht so drauf haben. Und immer wieder, die Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr, die wir im 21. Jahrhundert haben. Die vektorbasierten Krankheiten sind für Kinder gefährlicher. Wir haben mehr Durchfallerkrankungen bei mehr Hitze, weil sich Keime besser vermehren. Daran sterben Kinder weltweit. Und alleine die physische und psychische Bedrohung durch Extremwetter, durch Unwetter, wo, wie Thoralf gesagt hat, alle Gullideckel hochknallen und wir nichts mehr dagegen tun können, dass unsere Keller volllaufen, dass wir uns ausgeliefert fühlen, dass wir uns hilflos fühlen. Diese psychische Bedrohung ist im Moment auch noch überhaupt nicht auf dem Zettel der weltweiten Agenda. Deswegen brauchen wir eine Idee, wo wir hinwollen als Gesellschaft. Und deswegen habe ich den Bestseller Mensch Erde, wir können es so schön haben mit diesem scheinbar naiven Titel, bezeichnet. Warum? Weil wir endlich darüber reden wollen, wo wir hinwollen und wo wir 2050 stehen könnten, wenn wir jetzt in diesem Jahrzehnt die Weichen dafür stellen. Die großen 10 Killer sind Luftverschmutzung und Klimawandel, diese Infektionskrankheiten, aber auch psychologische Dinge wie Impfzögerlichkeit. Gerade in Deutschland sind wir da hinten dran. Wenn wir sehen, wie viele Menschenleben, insbesondere von Kindern, gerettet wurden durch Impfungen, verstehe ich nicht, warum wir die Gesundheitskompetenz dafür nicht haben. Aber es ist offenbar etwas, was psychologische Faktoren hat. Deswegen das Inhaltsverzeichnis in Form eines Menschen. Jeder Bereich von unserem menschlichen Dasein, das Einatmen und Ausatmen, das Denken, das Aufwärmen, das Abkühlen, alle Bereiche sind betroffen. Und auch Bereiche, die wir gar nicht auf dem Zettel haben. Wir denken, Artensterben ist irgendwie so eine grüne Marotte, Krötentunnel zu bauen. Nein, Artensterben draußen entspricht dem Artensterben in uns. Wir sind immer in Kontakt mit der Welt um uns herum. Die Bakterien in unserem Darm haben für die psychische Gesundheit zum Beispiel auch eine hohe Relevanz, die wir erst anfangen zu verstehen. Und wir verarmen auch innerlich, weil wir Antibiotika zulassen, weil wir Massentierhaltung zulassen, weil wir Ernährungsfragen wirklich mit mehr Industrie beantworten und nicht mit pflanzenbasierter Plant Health Diet. Zusammengefasst, die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist in hoher Gefahr. Die direkten Folgen des Klimawandels, die Naturkatastrophen, alles, was mit Flucht, mit Migration zu tun hat, was zunehmen wird, wenn bis 2050, darüber hatten wir noch gar nicht Zeit zu sprechen, Millionen und Abermillionen Menschen dort, wo sie im Moment sind, nicht mehr wohnen können. Die Kinder kriegen das mit. Die Kinder fühlen, dass irgendwas nicht mehr in Ordnung ist. Es gibt Untersuchungen, dass über 80% der befragten Kinder in den USA, und es gibt andere Studien aus England dazu, dass die so etwas haben wie Eco-Anxiety. Das sind Phänomene von Depressionen, von Angststörungen. Das ist keine Panikmache, sondern es ist wirklich dieses Gefühl, wir kommen in eine sehr, sehr ungesichere Zeit. Um es konkret zu machen, von diesen Kinderliedern, mit denen ich aufgewachsen bin, machen viele überhaupt keinen Sinn. Alle Vögel sind schon da, stimmt nicht mehr. Ich habe Michael Suko, einen der Legenden des Naturschutzes, der letzte stellvertretende Umweltminister der DDR, der es geschafft hat, diese militärischen Sperrgebiete in Naturschutzreservate zu überführen. Ich habe ihn gefragt, was ihn traurig macht. Er sagte, die Vögel, die ich als Kind in einem kleinen Heft notiert habe, als ich im Brandenburgischen bei meinem Vater die Schafe hüte, die gibt es nicht mehr. Wenn ich heute in mein Dorf in Brandenburg komme, sind diese Vögel zu 80% ausgestorben. Und das muss uns erstmal auch traurig machen und wütend machen. Wir müssen diesen alten Menschen zuhören, die sagen können, innerhalb von einer einzigen Generation ist so viel an Artenvielfalt auch kaputt gegangen, durch zum Beispiel auch die falsche Landwirtschaftspolitik. Das nennt sich Solastalgie, die Trauer um eine vertraute Umwelt, die es so nicht mehr gibt. Diese Ausmaße von Zerstörung, die müssen wir erstmal uns anschauen. Ich war gerade in Garzweiler. Ich träume von einer White Christmas, die es immer weniger geben wird. Das heißt, ganz viele Dinge, die uns vertraut sind als Heimat, gibt es nicht mehr und wird es auch nicht mehr geben. Das heißt, wir sind alle, wo wir wohnen, Heimatvertriebene durch die Klimakrise. Wir müssen es nicht so kompliziert machen. Klima ist wie Bier, warm ist scheiße. Wem vertrauen die Menschen noch? Den Menschen, die nah dran sind an den Menschen. Es gibt eine wichtige Anekdote, wo der kohleverliebte Premierminister von Australien versuchte, sich publikumsträchtig, sozusagen PR-technisch, mit einem Feuerwehrmann zu fotografieren. Und der Feuerwehrmann, hier ganz oben beim Vertrauen in Berufsgruppen, verweigerte ihm den Handschlag und sagte, Premierminister, Sie werden am Ende eines Feuerwehrschlauches keine Klimaleugner finden. Dieser Satz hat gesessen, es war ein viraler Hit. Warum? Weil die Menschen, die die Drecksarbeit machen, die den Wald löschen, die die Kinder retten, die die Tiere versuchen zu retten, denen müssen wir zuhören. Genauso wie den Sanitätern, die Jens Spahn hat es gerade endlich zugegeben, im letzten Sommer, im August, sind über 4000 Menschen in Deutschland am gestorben, mehr als durch Corona. Worüber haben wir geredet? Rauf und runter, Corona, Corona, Corona. Wir haben nicht darüber gesprochen, dass man gegen Viren impfen kann, gegen Hitze nicht. Deswegen meine Idee, Gesundheitsberufe hier zu integrieren, aber bitte auch mehr Generationen denken. Warum ist heute keiner unter 30 hier im Panel? Warum reden wir sozusagen auf wieder einem Boomer-Level? Deswegen ganz gezielt von gesunde Erde, gesunde Menschen, der Schulterschluss mit Fridays, mit Health for Future, weil die Gesundheitsberufe diejenigen sind, die in der Krise bisher noch nicht wirklich zu Wort kamen oder das Wort ergriffen haben. Das ändert sich gerade. Der Deutsche Ärztetag hat sich das zum Thema gemacht. Die Internisten haben das gesagt. Wir arbeiten gerade mit den Pädiatern zusammen auch an einer Erklärung. Die Jugend handelt. Es liegt an der Politik, jetzt Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ganz wichtig, wir dürfen dabei selber nicht ausbrennen. Psychologists for Future sind auch erwähnt. Über diese Vorschläge würde ich jetzt sehr, sehr gerne mit Ihnen in die Diskussion kommen. Wie können wir dieses Prevention, there's no glory in Prevention Dilemma lösen? Wie können wir Resilienz fördern? Sowohl seelisch als auch in den Gebäuden. Wie können Schulen, Kindergärten so gestaltet werden, dass man daran auch im Sommer überhaupt lernen kann? Wie können wir mehr Partizipation der nächsten Generation auch in politischen Prozessen erreichen? Und wie können wir bedarfsgerecht eben Kinderrechte, psychische Gesundheit und Klimawandel? Wenn Sie neugierig geworden sind, Sie kommen sehr einfach mit mir in Kontakt über Büros in Berlin und in Bonn von Gesunde Erde, gesunde Menschen. Schreiben Sie mich an, ich schicke Ihnen gerne noch mehr Literatur. Ich teile gerne mein Wissen. Denn, wie Sie gemerkt haben, ist es mir ein Herzensanliegen. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Herr von Hirschhausen. Zu all dem, was wir jetzt gerade gehört haben, passt, finde ich, besonders gut der neueste Bericht zum 6. Sachstandsbericht des Weltklimarates, der heute veröffentlicht worden ist und in dem es schlichtweg heißt, das Leben auf der Erde kann sich von einem drastischen Klimaumschwung erholen, indem es neue Arten hervorbringt und neue Ökosysteme schafft. Menschen können das nicht. Das heißt, wir brauchen diesen Planeten. Der Planet braucht uns nicht unbedingt. Und mit dieser Perspektive und mit dieser Sicherheit und mit dem Wissen, dass wir hier jetzt handeln müssen, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder, glaube ich, sind wir mit den bis jetzt stattgefundenen Anhörungen in der Kinderkommission sehr gut informiert und sehr gut unterrichtet worden. Und Herr von Hirschhausen, weil Sie gerade gefragt haben, warum heute niemand U30 dabei ist, wir haben in allen anderen Anhörungen immer dafür gesorgt, dass wir Jugendliche dabei hatten, die als Expertinnen und Experten in eigener Sache uns hier direkt ihre Wünsche, ihre Ziele und ihre Informationen weitergeben konnten. Das ist die erste Anhörung, in der keine Jugendlichen mit dabei sind. Ich öffne jetzt aber gerne die Fragerunde für meine Kolleginnen und Kollegen, sowohl die, die hier im Raum sind, als auch derjenige, der zugeschaltet ist. Ich habe die erste Wortmeldung von Frau Susan Rüttrich.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag in die Runde. Ich habe gar nicht so richtig eine Frage, sondern ich würde das Plädoyer vom Schluss auch noch mal aufnehmen, weil der Gedanke ja immer so ein bisschen damit verbunden ist, dass die heutigen Kinder und Jugendliche noch so viel mehr Zukunft vor sich haben, als das wahrscheinlich für uns der Fall ist und sie genau deswegen auch jetzt mitbestimmen sollten, wie denn diese Zukunft aussieht und nicht diese Entscheidung nur uns zu überlassen, weswegen wir ja unter anderem über die Kinderrechte im Grundgesetz diese Legislatur sehr, sehr intensiv gearbeitet haben. Wir sind nicht so ganz über die Ziellinie gekommen, aber der Prozess war, denke ich, trotzdem sehr hilfreich. Und das andere ist die Frage des Wahlalters, was ja zumindest eine Beteiligungsform ist. Es sollte nicht die einzige sein und eine demokratische Schulkultur und auch Beteiligung schon von Kindes-Kita-Beinen an sollte auch selbstverständlich sein. Das ist es noch nicht ganz, aber ich glaube, dann sind auch deren Stimmen gut gehört und ich glaube, ganz viele Kinder und Jugendliche werden dann politisch aktiv, wenn es halt um Umweltthemen gibt. Also das war auch bei mir so, dass so das Erste ist, die Delfine sterben und der Wald stirbt oder solche Geschichten haben, glaube ich, viele politisiert. Und einen Aspekt würde ich insofern noch dazu geben, dass wir ja auch uns oft mit der Kinderrechtskonvention beschäftigt haben und die ist jetzt auch schon 30 Jahre alt. Ne? Da gibt es dann immer mal das ein oder andere Zusatzprotokoll und ich fände so perspektivisch den Diskurs sehr spannend, ob nicht weitere Kinderrechte da diskutiert werden müssen. Da kann man auf der einen Seite digitale Rechte nennen. Vor 30 Jahren, als die verabschiedet wurde, ist so Zugang zu digitaler Welt vielleicht noch nicht so auf der Agenda gewesen. Und das andere wären eben tatsächlich, ist es denn ein Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt? So, das steht da so noch nicht drin, aber es wäre auf jeden Fall auch international eine sehr, sehr spannende Debatte, das tatsächlich in den Status eines Kinderrechts zu heben, eine Umwelt vorzufinden, in der auch die Kinder gut leben können. Das ist eher ein Statement gewesen, wenn Sie darauf reagieren wollen, sehr gerne, aber ich habe jetzt keine explizite Frage oder so dazu.
Ja, bitte, Herr von Hirschhausen.
Ich würde gerne dieses Recht. Ich würde dieses Recht gerne nicht für Erwachsene gelten lassen. Ich habe mich vor 10 Tagen mit Ferdinand von Schirach getroffen, der einen sehr, sehr guten Vorschlag dafür, wie ich meine, gemacht hat. Wer das noch nicht kennt, jeder Mensch, Ferdinand von Schirach, ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller dieses Landes. Er ist gleichzeitig Jurist und er ist Enkel des Kriegsverbrechers Waldo von Schirach. Und er hat eine Agenda in sehr, sehr klaren Worten gefasst. Wir brauchen neue Grundrechte. Und was steht an erster Stelle? Artikel 1, Umwelt. Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Das ist ein Grundrecht. Und deswegen feiere ich auch Roda Verheyen und alle, die das Bundesverfassungsgerichtsurteil erstritten haben, im Kampf mit sehr, sehr gut bezahlten juristischen Kanzleien, sich als einzelne Gruppen dort durchzusetzen. Das ist legendär. Das ist ein Social Tipping Point. Das ist ein historischer Moment gewesen dieses Jahr. Wie ich überhaupt glaube, dass dieses Jahr entscheidend ist überhaupt für viele dieser Debatten, für neue soziale Normen, für neue Diskurse. Hier geht es darum, dass viele von den Grundrechten erfunden wurden oder geschaffen wurden nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges. Aber natürlich konnte da keiner über digitale Selbstbestimmung, über künstliche Intelligenz, über Globalisierung nachdenken, weil das noch keine Themen waren. Aber auch diese Idee von Grundrechten in der Verfassung, nicht nur für Kinder, sondern für uns alle, die eine intakte Erde priorisieren, finde ich sehr, sehr wichtig. Also keine Panik, aber Priorität. Und dieser juristische Weg ist ein Weg, der tatsächlich auch in Holland, in vielen anderen Ländern inzwischen große Erfolge feiert. Denn genau dafür gibt es Politik, dass wir uns einen Rahmen stecken, an der uns Pflichten gibt, aber eben auch Rechte.
Ich Danke, würde gerne ergänzen,
Herr Staudt.
Frau Rüdrich, ein neues Recht vorschlagen oder auch tatsächlich nicht nur für Kinder, aber ein Recht, was überhaupt nicht auf dem Schirm ist, aber extrem wichtig ist. Es klingt vielleicht banal, aber das Recht auf ein stabiles Klima. Sie können sich nicht vorstellen, ich versuche jetzt mal in 2 Minuten die Vorstellungskraft anzuregen, was es bedeutet, wenn ein Klima nicht mehr stabil ist. Wenn das Klima instabil wird und wir sind bereits mittendrin, dann ist all unser Erfahrungswissen wertlos. Förster lernen, welche Bäume sie wo pflanzen, können sie vergessen. Architekten lernen, wie werden Häuser gebaut, damit sie mit dem Klima in einem bestimmten Ort zu Rande kommen, dass man gut in diesen Häusern leben kann. Können Sie vergessen. Allein der Ort, wo wir unsere Städte, unsere Dörfer gegründet haben, vor 500, vor 800 Jahren, das waren vor 500, vor 800 Jahren gute Orte. Das sind es in 50 Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit schon nicht mehr. Alle Küstenorte sind jetzt schon bedroht und viele Orte, mittelalterliche Siedlungen an den Flanken der Mittelgebirge, wo früher die Wassermühlen hingestellt worden waren, super Orte, um eine prosperierende Dorfgemeinschaft aufzubauen. Sie haben dort jetzt das hohe Risiko, dass bei Starkregen die Bäche zu reißenden Strömen werden und diese Dörfer und Städte zerstören. Simbach, also es gab in der Vergangenheit, jedes Jahr gibt es neue. Also die Vorstellung davon, dass wir in einer stabilen Umwelt wohnen, ist für Menschen, ist für das Florieren einer Gesellschaft grundlegend. Das geben wir gerade auf. Wir werden nicht mehr aus den Erfahrungen unserer Vorfahren ableiten können, was für ein gutes und sicheres Leben in unserer Region ein sinnvolles Verhalten ist. Es gibt erste Disziplinen, in denen das ankommt. In der Forstwirtschaft wird das diskutiert. Was heißt das denn, wenn wir uns nicht mehr am überlieferten Wissen orientieren können? Das Deutsche Institut für Normung fängt jetzt an, die guten DIN-Normen zu überprüfen. Passen sie überhaupt noch zum Klima der Zukunft? Also das nur ein Klima, was instabil wird, da kommt an so vielen Stellen etwas zu rutschen, was wir alle im Alltag, die Wirtschaft, ein Manager nimmt stabile Verhältnisse für gegeben. All dies ist nicht mehr gegeben. Deshalb ein Kinderrecht oder ein allgemeines Recht auf ein stabiles Klima wäre ein riesengroßer Fortschritt.
Darf ich das noch eine Sekunde ergänzen? Es geht auch um die Unbeschwertheit, die unsere Generation hatte. Ich durfte einfach draußen spielen. Wir haben eine Zunahme von Allergien. Warum? Weil die Feinstaubbelastung sich potenziert mit anderen Schadstoffen der Luft. Und das sind nicht nur die Städte, das ist auch in der Landwirtschaft durch die Überdüngung so. Diese komplexen Dinge hängen zusammen. Und der Ort, wo alles immer wieder zusammengeführt wird, ist unser Körper. Kinder atmen ein auf der Höhe von Auspuffgasen. Kinder fahren nicht mehr mit dem Rad zur Schule wie meine Generation, weil es den Eltern zu gefährlich ist. Und deswegen fahren sie die lieber mit dem SUV. Also ganz viel von der Unbeschwertheit, die darin bestehen kann, dass man einfach rausgeht ohne Angst, von einer tropischen Mücke gebissen zu werden und plötzlich Denguefieber zu haben oder andere Erkrankungen, dass man Angst haben muss, im Januar bereits an Frühsommer-Meningoenzephalitis zu erkranken, schwer zu erkranken. Ja, Januar ist nicht der Frühsommer. Das sind einfach ein paar Beispiele, wie sich wirklich ganz, ganz viele Dinge in der Medizin verschoben haben. Die Zecken feiern gerade, dass die Winter nicht mehr so kalt sind, dass sie nicht mehr sterben. Wir haben neue Träger. Es ist gefährlich, heutzutage im Sommer in den Wald zu gehen. Und das war in meiner Kindheit nicht so. Und das müssen wir auch verteidigen, dass es ein Recht gibt, sagen, auf eine unbeschwerte Entwicklung der Kinder. Und da bin ich sehr froh, dass Wolf diese Unsicherheit eben an physikalischen und mit meiner Warte eben auch der psychologischen Seite hier ins Gespräch bin. Ich habe mir tollen Expertinnen und Experten, die bereits in der Kommission hatten, aber diese beiden Aspekte kamen, glaube ich, noch nicht vor.
Danke. Ich habe eine Frage, und zwar, bevor wir anfangen, Verluste juristisch einzuklagen, möchte ich und andere natürlich vorher präventiv politisch handeln. Und meine Frage an Sie beide wäre, wie kann Politik die Menschen Ihrer Meinung nach zum Handeln bewegen? Denn es schenkt ja auch schon davon an, wie wir uns individuell verhalten. Und da stoßen wir ja, und das haben Sie ja, glaube Herr von Hirschhausen, Sie auch gerade betont, dass der Mensch an sich in der Prävention nicht wirklich richtig gut ist, weil der Erfolg nicht gleich sieht. Und was wäre Ihre Vorstellung, wie Politik tatsächlich alle erreichen kann und tatsächlich auch eine Verhaltensweise ändern kann, beziehungsweise ein Handeln hervorrufen kann, von dem wir wissen, dass es zwingend notwendig ist?
Thoralf, magst du?
Okay. Es gab just zum Thema vorletzte Woche eine interessante Veröffentlichung. Die Organisation More in Common hat die Ergebnisse von Fokusgruppengesprächen zu genau diesem Thema veröffentlicht. Was wünschen sich Menschen? Menschen in Deutschland, bei der allergrößten Mehrheit, über 90%, ist klar, es muss was fürs Klima passieren. Aber es ist auch ihnen klar, es passiert nicht genug. Und sie haben das Gefühl, dass sie ungerecht belastet werden. Aus dieser Umfrage, aber auch aus anderen psychologischen Experimenten, lässt sich nach meiner Lesart eindeutig ableiten, klare Regeln, das nennt man Ordnungsrecht, und das ist ein klassisches Mittel der Politik, wenn Menschen wissen, dass auch andere Leute etwas nicht mehr dürfen, dann sind sie sehr viel bereiter, Klima oder andere schädliche Verhaltensweisen aufzugeben. Das allgemeine Nichtrauchergesetz war ein großer Schritt, aber auch wenn für alle Leute es nicht mehr so preiswert wäre, einen Kurzstrecken- oder Langstreckenflug zu machen. Oder wenn ganz klar wäre, man fährt nur noch 130, dann lohnt es sich nicht mehr, große Autos zu kaufen. Wenn es keine großen Autos mehr gibt und mein Nachbar sich auch kein großes Auto mehr vor die Tür stellt, dann sind die meisten Leute bereit, sich auch selber einzuschränken. Also wenn Sie ganz konkret danach fragen, was sollte Politik tun? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, klare Regeln aufzustellen, die transparent zu machen, sie verständlich zu erklären und sie eben für alle gelten zu lassen, auch für die Wirtschaft. in diesen Umfragen kommt regelmäßig raus, dass Privatleute sich ungerecht behandelt fühlen, weil sie das Gefühl haben, die Wirtschaft wird geschont. Es gibt mittlerweile viele Stimmen aus der Wirtschaft, die sagen, macht uns doch endlich verbindliche Vorgaben, macht uns Rahmenbedingungen, wo ich auch weiß, dass mein Konkurrent sich dran halten muss. Also ich glaube, das Wichtigste sind wirklich klare, berechenbare und gern auch langfristige, aber eben für alle geltende Rahmenbedingungen.
Ja, Herr von Hirschhausen.
Das kann ich nur unterschreiben. Pardon, ich warte nächstes Mal, bis Sie mich rannehmen. Es gibt in der Weltgesundheitsorganisation einen sehr wichtigen Satz, nämlich make the healthy choice the easier choice. Wir müssen es den Menschen nicht so kompliziert machen, sich nachhaltig und ich liebe auch dieses Wort enkeltauglich zu verhalten. Ich hatte gerade das Beispiel, in meiner Generation wurde in meinem ganzen Jahrgang nur ein einziges Kind mit dem Auto zur Schule gebracht. Ja, heute bräuchte es zum Beispiel Sperrzonen vor den Schulen, dass die Kinder mal einen Kilometer nachlaufen, wenn sie mit dem Auto gebracht werden. Wir haben übergewichtige Kinder, wir haben Bewegungsmangel, wir haben im Sommer zum Beispiel auch aus gesundheitlicher Sicht gar nicht mehr die Situation, dass man jedem Kind sagen kann, geh mal Fußball spielen bei 40 Grad. Das heißt, ich war neulich auch als Experte eingeladen zum Jugendsportbericht. Da habe ich gesagt, warum bitte reden wir nicht darüber, dass wir Sportstätten haben? Thoralf hat das vorhin gesagt, wir brauchen jetzt Kühlungsräume in den Städten. Was ist mit den öffentlichen Schwimmbädern? Was ist mit den Orten, wo Kinder sich bewegen können, wo sie es kühl haben im Sommer, wo sie auch soziales Lernen haben außerhalb der Schule. Diese Orte müssen gefördert werden. Und zwar nicht, dass die Kommunen da als erstes sparen, sondern das muss als Common Good, als Ort des Gemeinwohls gefeiert werden. Politik könnte sich ein Beispiel nehmen an Kopenhagen. Da wird in jeder Schulkantine 80% pflanzenbasiertes und ökologisch nachhaltig Bio-Essen als Standard vorgegeben. Was gibt es oft für ein Fraß für Kinder? Ja, da in den OGS, Ganztagsschulen ist es ein Elend, was es dort zu essen gibt. Warum gibt es dafür nicht einfach Standards, was das Leistungsniveau, aber auch das Nachhaltigkeitsniveau angeht? In solchen ordnungspolitischen Rahmenbedingungen verändern sich Märkte. Plötzlich ist Bio nicht mehr die Ausnahme, sondern der Standard. Plötzlich ist allen klar, Bio ist nicht teuer, sondern viele Subventionen gingen einfach lange Zeit in die falsche Richtung. Also wie verändert man Verhalten, indem man soziale Normen setzt, indem man Ordnungspolitik macht und das, wie Thoralf gesagt hat, sinnvoll und mit einem Gemeinwohlaspekt nach oben gestellt, da sind die Menschen erstaunlich bereit, sehr, sehr schnell dazu zu lernen und ihr Verhalten zu ändern. Aber auf das Individuum alle Last abzuladen, das hat 30 Jahre nicht funktioniert und das müssen wir auch nicht weiter probieren, das ist längst widerlegt.
Dankeschön. Eine Wortmeldung von Frau Wiesmann.
Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Impulse. Und ich finde, soll ich mal vorweg sagen, das sind natürlich aufrüttelnde Hinweise. Jetzt sind Sie vielleicht bei den ersten gewesen, aber sind inzwischen ja auch nicht die einzigen. Und viele der Entwicklungen sind von vielen inzwischen beleuchtet. Die interessanteste Frage bei allem, was mich ja auch persönlich dann betroffen macht, das beziehen Sie auch in Ihre Argumentation ein, ist aber natürlich wirklich, was kann man tun? Und was können wir hier tun? Und ich finde es jetzt interessant, dass ich war eben mal kurz draußen, weil ich noch was anderes leider dringend einschieben musste. Aber dem, was Sie eben gesagt haben, sind Sie ja jetzt doch so ein bisschen auf die Schiene gekommen. Naja, wie können wir denn, auch durch die Fragen natürlich, wie können wir denn in unserem Land Verhaltensänderungen bewirken? Müssen wir nicht viel mehr vorgeben? Und wenn dann alle es machen müssen, dann geht es leichter durch, etc. pp. Alles richtig, aber damit reden wir sozusagen immer doch auch ganz vernünftigerweise über die Menschen, die wir als Politikerinnen Deutschlands hier erreichen können, sozusagen über das, was in unserer Reichweite ist. Und da kann man vieles von dem machen, was Sie sagen. Ich habe trotzdem ein anderes Bild vom Menschen, glaube, dass man mehr Menschen auch durch Vernunftargumentation zu eigenem verantwortungsbewussten Handeln führen kann. Ich glaube auch, dass wir da eine gute Entwicklung als Gesellschaft vollführen, weil es heute sehr viele Menschen in Deutschland gibt, die gutes Leben auch nicht nur für sich selber und ihren Bauchnabel verstehen, sondern sehr wohl in den Spiegel schauen wollen morgens und sich nicht immer sagen müssen, ich schade im Prinzip dem Rest der Menschheit. Also ich sehe da sehr viele gute Ansätze und da müssen wir auch dranbleiben. Und ich sehe auch bei ganz vielen politischen Kräften in diesem Land ein großes Ringen um den richtigen Weg dahin. Den nehme ich auch für mich in Anspruch, aber auch für viele, die hier im Raum sitzen, ganz ausdrücklich. Was aber man immer noch mitdenken muss, und nur dazu hätte ich gerne noch ein Statement von Ihnen, der Klimawandel, wenn das vielleicht wirklich momentan so ein bisschen daherkommt wie die Mutter aller Schwierigkeiten, die wir haben, oder ein wirklich ganz besonders weitreichendes Thema, weil es viele andere Dinge dann auch tangiert, die Sie teilweise auch ganz, ganz eindrucksvoll aufbereitet haben, dann müssen wir uns doch immer fragen, wo sind die großen Hebel? Und ich mache mich und uns nicht frei von der Aufgabe, hier auch mit gutem Beispiel voranzugehen, selbst wenn wir nur ein kleiner Teil der Menschheit sind und ganz genau wissen, dass das, was wir hier tun, die Kinder im Rest der Welt, die übrigens schon viel, viel länger und an viel größeren Ungerechtigkeiten leiden, was wir auch irgendwie gar nicht, haben wir alle gut auch gerne zugeschaut dabei, an vielen anderen Stellen der Welt können wir damit gerade außerhalb des Beispiels sehr wenig erreichen. Und dann kommen wir jetzt zu Klimadiplomatie und internationalen Themen und zu den Despoten dieser Welt, die noch ganz weit zurück sind, auch in dem Bewusstseinsprozess, an dem sie arbeiten. Und manchmal frage ich mich, ob es wirklich richtig ist, dass wir uns primär in der Kinderkommission jetzt von Ihnen noch mal erklären lassen, was wir auch teilweise ehrlich gesagt schon wissen, und nicht stattdessen unsere Aufmerksamkeit mit viel mehr Intensität darauf richten, wie wir das anderen Entscheidern in der Welt, die sich eben nicht von unserem Verständnis von Moral leiten lassen, sondern die aus eigenen, ganz anderen Beweggründen all das auch konterkarieren, was wir hier versuchen, wie wir an die herankommen. Und das würde mich mal interessieren. Und ehrlich gesagt, wenn Sie auch einen Teil Ihrer aufrüttelnden Arbeit darauf verwenden würden, dann wäre auch viel erreicht. Und wenn Sie da jetzt noch einen Hinweis für mich ganz persönlich haben, wäre ich Ihnen echt dankbar.
Habe ich. Und ich habe, ich spüre Ihr Engagement und dafür erstmal herzlichen Dank. Ich bin genau wie Sie da auch der Meinung, dass Deutschland nicht die Welt ist und dass die wichtigste Botschaft ist, dass wir auch Kindergesundheit, Kinderwohlergehen weltweit begreifen müssen. Mir wurden die Augen geöffnet auf dem Deutschen Nachhaltigkeitstag durch eine Referentin Catherine Wilkinson, die sagte, eine der erstaunlichsten, wirksamsten Maßnahmen gegen die Klimakrise ist Bildung für Mädchen. Warum? Wenn man die Bevölkerungsentwicklung anschaut, sind ausgerechnet dort die Frauen mit den meisten Kindern, wo die Lebenschancen für diese Kinder am schlechtesten sind. Und Sie sind selber eine Frau, Sie können das vielleicht auch eher nachvollziehen als ich, strukturell Frauen benachteiligt sind. Da sind wir in Deutschland weiter als viele andere Teile dieser Erde. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Entwicklungsziel, dass Mädchen nicht weiter auch in der Bildung oft ihren Brüdern benachteiligt sind, dass sie nicht ihre Bildungskarriere unterbrechen müssen, nur weil sie anfangen zu pubertieren, menstruieren. Sie haben nicht diese Pfennigartikel an Hygiene und. Da gibt es Modelle, da gibt es wichtige Hebel. Und warum ist das so wichtig auch für uns? Weil Frauen, wenn sie Bildung bekommen, wenn sie wissen, wie ihr Körper funktioniert, wenn sie Zugang zu basalen Gesundheits- und Verhütungsmöglichkeiten haben, viel weniger Kinder kriegen. Das hat bei uns gut funktioniert. Deswegen haben wir die alternde Gesellschaft. Die wächst sich jetzt aus. Das dauert 2 Generationen. Und diese Entwicklung hat Bangladesch in der Hälfte der Zeit gemacht. Und diese Idee, dass wir sozusagen mit Bildung auch Klimanotengpässe, dadurch, dass wir die Weltbevölkerung sozusagen bremsen in ihrem Wachstum und hoffentlich in Mitte oder Ende dieses Jahrhunderts auch stabil kriegen und dann irgendwann sinken, die müssen wir nach vorne bringen. Was ist der zweite große Hebel? Biodiversität. Wir brauchen für unsere Kinder nicht nur die Darmbakterien als Erbe, sondern wir brauchen auch Inseln von intakter, lebensfähiger Natur, aus der heraus dann, wenn diese Bevölkerungsentwicklung sich, wie alle Expertinnen und Experten vorhersagen, stabilisiert und sinkt, aus der heraus dann auch wieder Regeneration stattfinden kann. Deswegen unterstütze ich auch das Landscape Legacy Projekt, dass man Orte mit besonders kostbarer Biodiversität auch weltweit als Kulturerbe stützt. Das sind die kleinen Ideen, die ich schon kenne, und ich gehe gerne mit Ihnen auch noch in den differenzierteren Austausch. Sie sind auch für eine christliche Partei im Bundestag. Ich bin selber Christ, ich bin evangelisch. Die katholische Kirche hat mit dem Papst Laudato Si auch die spirituelle Dimension dieser Krise sehr, sehr klar mit Joachim Schellenhuber, mit Ottmar Edenhofer vom PIK unterstützt, auf einem sehr, sehr klaren Kommunikationsniveau nach vorne gebracht. Ich glaube, dass die Bewahrung der Schöpfung nicht nur eine Phrase ist, sondern tatsächlich eine Aufgabe, die uns gestellt ist und wo wir uns auch rechtfertigen müssen vor unseren Kindern und unseren Enkeln. Was haben wir 2021 gewusst? Was haben wir getan? Was war uns wichtig? Und ich hoffe, dass wir dann alle gute Antworten haben.
Vielen Dank, Herr von Hirschhausen. Herr Staudt, möchten Sie gleich dazu?
Genau, ich würde gerne mit zwei Sätzen antworten auf Frau Wiesmann. Ich bin mir sicher, sie unterschätzt die Möglichkeiten, die Deutschland hat. Ja, Deutschland ist nur für 2% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich, aber wir sind das wichtigste Land der Europäischen Union und die EU ist der drittgrößte Emittent. Also über die EU haben wir einen Einfluss, der ganz erheblich auf das Klima sich auswirkt, und weltweit wird genau betrachtet, was in Deutschland gemacht wird. Wenn es die Bundesrepublik Deutschland hinbekommt, Wohlstand und Klimaschutz zu vereinigen, dann wird das ausstrahlen auf die Diktatoren und die Demokratien dieser Welt. Deshalb, manchmal ist es ja so, wenn man im Mittelpunkt steht, merkt man nicht, wie wichtig, wie großen Einfluss man hat. Ich glaube, Sie, die 700 Bundestagsabgeordneten, haben, was das Klima der Welt angeht, mehr Möglichkeiten, als Sie selber sich vorstellen können.
Und ein letzter Satz, woher haben die Diktatoren ihr Geld? Weil sie meistens unser Geld kriegen für fossile Brennstoffe. Also die Putins dieser Welt und auch die Staaten, die uns mit islamistischem Terror das Leben schwer machen, das sind ausgerechnet die ölproduzierenden Länder. Das heißt, wir auch als Demokraten sollten dringend auch aus diesem Aspekt heraus erneuerbare Energien ganz, ganz oben auf die Agenda setzen, weil wir dadurch unabhängig werden und wir entziehen Geld sozusagen gerade den Regimen, die es mit den Menschenrechten, die es mit der Demokratie, mit vielen anderen Dingen nicht so ernst nehmen. Also auch da eine kleine Antwort und vielleicht ein Gruß an Kollegen Altmaier. Wir hätten auch in dieser Legislatur sehr viel mehr für die erneuerbaren Energien machen können, auch um den Despoten den Boden ihrer Existenz zu entziehen. Die Dinge hängen zusammen. Und ich atme lieber sagen neben einem Solarpanel ein, als neben einem Kohlekraftwerk. Und wenn ein Rotor von einem Windkraftwerk umfällt, dann ist auch weniger Menschenleben in Gefahr als beim Kernkraftwerk. Also Erneuerbare haben auch diesen Gesundheitsaspekt.
Vielen Dank. Ich habe noch eine Wortmeldung von Herrn Huber und würde dann die Liste schließen.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Aufgrund der vorgerückten Zeit hätte ich es auch wirklich kurz gemacht. Die Antwort an die Kollegin Wiesmann, vielen Dank vorab auch für die Vorträge natürlich, war sehr spannend aufbereitet, definitiv. Aber die Antwort von Ihnen, Herr von Hirschhausen, hat mich jetzt schon irritiert, weil wenn ich das nochmal zusammenfasse, dann frage ich mich gerade, ob Sie gesagt haben, man kann das Klima der Welt sinngemäß damit retten, indem dass es auf der Welt weniger Menschen gibt. Und dann wollte ich nochmal nachfragen, ob das wirklich so gemeint war und falls ja, bei welchen Menschengruppen Sie gegebenenfalls anfangen möchten, mal ganz provokativ gefragt.
Danke für die Frage. Ich mag das Wort Überbevölkerung nicht, weil ich mir nicht anmaße zu sagen, wer über ist und wer nicht. Ja, es gibt keine Übermenschen und ich hoffe, das sehen Sie auch so. Der zweite Punkt, wir haben eine steigende Weltbevölkerung immer noch. Die bremst sich, das ist zu wenig bekannt. Und die Stabilität, die Grundlage von unserem wirtschaftlichen Erfolg war, über die letzten 10.000 Jahre auch begleitet von einem stabilen Klima, die ist in Gefahr dadurch, dass wir nicht nur mehr Menschen haben, sondern auch pro Mensch mehr Ressourcenverbrauch. Deswegen ist die eigentliche Königsdisziplin, sozusagen unsere menschliche Existenz nicht immer mit mehr Konsum und mehr Ressourcenverbrauch zu koppeln. Und deswegen, ja, 10 Milliarden Menschen können wir auf diesem Planeten ernähren, aber nicht, wenn wir weiter pro Kopf 400 Nutztiere mitschleppen, sondern pflanzenbasiert. Das ist ein großes Thema. Wir haben ungefähr 1,4 Milliarden Menschen in Küstennähe. Wenn das, was Thoralf Staudt angeführt hat, eintrifft, werden Milliarden Menschen auf die Flucht gehen müssen. Wo wollen die hin? Alle nach Europa. Und was das dann auch für unsere Demokratie in Deutschland bedeutet, wenn wir mit 1,5 Millionen Flüchtlingen auch schon an die Grenze kamen, das sind die Sorgen, die ich mir wirklich mache. Aber ich sage deswegen, langfristig braucht diese Erde weniger Menschen und der humane Weg dazu ist Geburtenkontrolle, der inhumane ist Krieg.
Danke. Herr Staudt, möchten Sie noch ganz kurz dazu? Ich schaue gerade jetzt auf die Uhr. Wir haben jetzt 16.30 Uhr und wir müssten dann langsam zum Ende kommen, weil wir, wie gesagt, also im Plenarsaal noch andere Verpflichtungen haben.
War eine Frage an Eckhard von Hirschen, aber ich kann auch sagen, das Problem im Moment sind nicht die angeblich zu vielen Menschen in Afrika oder sonst wo, sondern der Konsum von ziemlich wenigen Leuten. Also die reichsten und wohlhabendsten 10, 15, 20% weltweit sind das Problem. Und man sollte eher, wie Ecker von Hirschhausen sagte, am Ressourcenverbrauch pro Mensch arbeiten als an der Zahl von Menschen.
Vielen Dank, Herr Staudt. Wenn ich keine Fragen mehr sehe und ich sehe keine Meldungen mehr. Frau Wiesmann würde sehr wahrscheinlich noch gerne sehr viel länger diskutieren und Anmerkungen machen. Aber wie gesagt, wir sind zeitlich sehr gebunden. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Sie, für Ihren Vortrag, dafür, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben. Und ich bedanke mich bei allen für Ihre Zeit, auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen und wünsche Ihnen insgesamt noch eine gute Woche. Herzlichen Dank.